Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Eine Woche vor Weihnachten, da ist noch genug Zeit, um ein Buch geschenkt zu besorgen. Und deshalb sitze ich hier heute mit meiner Kollegin Ute Wegmann zusammen, um Ihnen noch ein paar Bücher für junge Leserinnen und Leser zu empfehlen. Ich bin Dina Netz am Mikrofon und mein Kollege Jan Drees, der hat uns schon vorab ein paar Geschenktipps mitgegeben, die wir Ihnen gleich auch vorstellen. Ute Wegmann, wir sprechen ja vorher nicht ab, welche Art von Titeln wir in dieser Sendung empfehlen möchten. Deshalb hat es mich dann schon überrascht zu sehen, dass gleich mehrere Bücher sich mit Tieren und Pflanzen beschäftigen. Gibt es da im Moment vielleicht auch angesichts von Klimawandel und Artensterben so eine große Auswahl an Naturbüchern?
Ich denke, das ist genau der Grund. Wir reden ja seit 2, 3, 4 Jahren eigentlich über nichts anderes als über diese Problematik und die taucht überall auf. Und ich denke, dass die Verlage das aufgegriffen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sogar ein bisschen froh darum, weil ich habe selber als Kind leider das nicht so mitgekriegt, dass man mir alle Vögel und alle Blumen erklärt hat. Und das ist auch der Grund, warum ich heute meine Auswahl so getroffen habe. Ich finde das wahnsinnig wichtig, das zu verstehen, dass das zu unserem Leben dazugehört. Die Tiere, die Pflanzen, alle Lebewesen. Und von daher denke ich, das ist der wahre Grund, warum das so verstärkt auf dem Markt jetzt gerade auftaucht.
Ute Wegmann, Ihr erster Tipp trägt die Tiere auch im Titel, aber es geht vorrangig um Menschen. Von Mäusen und Menschen heißt das Buch. Das ist natürlich primär kein Kinderbuch, sondern ein Klassiker der US-amerikanischen Literatur. Eine Novelle von John Steinbeck über die Verlierer des American Dream zur Zeit der Weltwirtschaftskrise. Der Verlag Büchergilde Gutenberg hat den Kurzroman jetzt einem renommierten Illustrator in die Hände gelegt, nämlich Philipp Wächter. Und die Ausgabe, die dabei herausgekommen ist, empfiehlt die Büchergilde Gutenberg ab 14 Jahren. Ute Wegmann, für alle, die es nicht sofort präsent haben, bitte rufen Sie uns nochmal in Erinnerung. Welche Geschichte erzählt John Steinbeck in »Von Mäusen und Menschen«?
John Steinbeck wählt zwei Erntehelfer, Wanderarbeiter, zwei ungleiche Männer, George und Lenny, die sich zusammengetan haben. Wobei man sagen muss, George kümmert sich um Lenny. Lenny ist ein großer, starker Kerl, naiv wie ein Kind und fühlend wie ein Kind. Er liebt Tiere und er liebt es, Tiere zu streicheln. Er liebt Weiches, er liebt das Fell der Tiere, besonders kleiner Tiere. Aber er kann seine Kräfte überhaupt nicht einschätzen. Und immer wieder verletzt er so Tiere und auch zuweilen Menschen. Und dann müssen die beiden Männer einen neuen Arbeitsplatz suchen. Lenny träumt davon, mit George ein Haus zu haben und eigene Kaninchen. Und George lässt ihm diesen Traum und verstärkt den sogar auch immer wieder, obwohl er selber weiß, das ist ein American Dream und dem werden die nie folgen können. Sie werden nie genug Geld verdienen. Nun haben sie gerade auf einer neuen Farm angeheuert. Da ist die Stimmung nicht besonders gut. Es gibt einen hitzköpfigen Sohn des Farmers, der eine sehr hübsche, mit ihren Reizen überhaupt nicht geizende Frau hat. Und George warnt Lenny schon, sich fernzuhalten von diesen beiden. Und dann nimmt das Drama seinen Lauf. Lenny tötet aus Versehen beim Streicheln ein Hundebaby, das man ihm geschenkt hat. Und dann taucht die schöne Frau im Stall auf, reizt Lenny. Er will ihr Haar streicheln. Sie gerät in Panik, er nicht minder. Er hält ihr den Mund zu und das zu lange. Sie haben einen Ort vereinbart, einen Platz am Fluss, wo sie sich treffen, wenn der Notfall eintritt. Und während nun der Farmerssohn seine Frau in Selbstjustiz rächen will, mit allen Männern aufbricht, gibt George vor, sich ihnen anzuschließen. Er weiß, wo er Lenny finden kann. Und er weiß, dass Lenny von den Männern getötet wird. Er setzt sich zu ihm, er träumt ein letztes Mal mit ihm den Traum vom Haus und von den eigenen Kaninchen und tötet dann den Freund durch einen Genickschuss. Also Mord als letzter Freundschaftsakt. Was für eine Geschichte, muss man sagen, in der wir nicht nur dieser außergewöhnlichen Männerfreundschaft begegnen, sondern auch mit der Idee des amerikanischen Traums, dem harten Leben der Erntearbeiter und einer wirklich knallharten Männerwelt konfrontiert werden, in denen so eine Figur wie Lenny einem sofort ans Herz wächst, den man beschützen möchte, dem man Kaninchen schenken möchte, in der Hoffnung, dass ihn bloß nichts erschrecken möge und er sie versehentlich doch erwürgt. Und diese Zuneigung entwickelt natürlich auch George, ohne den Lenny gar nicht überleben könnte. Er weiß ja auch, dass er nicht zur Rechenschaft gezogen wird und muss mit diesem Ende, was er dem Freund gibt, nun selber fertig werden. Das alles hat Steinbeck in kurzen Sätzen, in knappen Dialogen, auf den Punkt, in präzisen Formulierungen verfasst. Und es ist immer wieder anrührend.
Eine sehr düstere Geschichte hat auch Philipp Wächter, der ja diese Neuausgabe illustriert hat, gesagt, Wie setzt er nun den Text ins Bild?
Also Philipp Wächter folgt im Grunde genommen Steinbeck in dieser Knappheit mit seinen Bildern. Wir haben einen Leinenumschlag, darauf die Nacht in zartem Fliederton mit mattgelbem Vollmond und zwei Männer mit ungleicher Statur, die über Land gehen. So ist das Cover. Dann haben wir innen ganzseitige, doppelseitige Bilder, Umrandungen der Häuser, der Tiere, der Menschen in schwarzem, ganz starkem Pinsel, Tuschestrich, zeigen eben genau diese harte Männerwelt, die Arbeit, die Enge, auch die Einsamkeit. Es gibt dann nur das Kartenspiel, das Reden, die Träume, was Philipp Wächter aber immer in Totalen eigentlich zeigt. Also man ist selten ganz nah dran an den Figuren und trotzdem spürt man, dass jeder allein ist. All diese Stimmungen, die Kühle, aber auch diese punktuelle Wärme hat Philipp Wächter eingefangen. Also mit wenigen Farbflächen unterlegt er dann das Setting. Es sind die Menschen dort auf dem Land, die Entwurzelten, die Harten, die im Vordergrund stehen, und die großen Gefühle spiegeln sich eigentlich in jedem Bild und das ist toll.
Ute Wegmanns erste Empfehlung für den Gabentisch: Von Mäusen und Menschen von John Steinbeck, illustriert von Philipp Wächter, in der Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Miriam Pressler, erhältlich bei der Büchergilde Gutenberg für 28 Euro ab 14 Jahren. Und mein Kollege Jan Drees, der kommt jetzt zu den eingangs erwähnten Pflanzen. Er hat ein Buch ausgewählt, das sich um Pflanzen dreht, von denen man jetzt, ganz am Ende des Herbstes, nicht mehr so viele in den Wäldern findet. Einige Exemplare aber doch. Der gemeine Samtfußrübling zum Beispiel, der wächst in den kalten Monaten von November bis März. Vielleicht stößt man auch auf eine Kolonie Austernseitlinge. Und die Pilze, die nicht mehr wachsen, die kann man sich in einem hochgelobten Bilderbuch anschauen. Jan Drees empfiehlt Pilzparade von Elise Gravel.
Erwachsene mögen beim Titel Pilzparade an Risotto mit Pfifferlingen oder an Carlos Castaneda's Experimente mit Psilocybin denken. Möglicherweise auch an 1000 Plateaus von Gilles Deleuze und Félix Guattari, den beiden Denkern, die so besessen waren von den unterirdisch verlaufenden Pilzrhizomen. Im Bilderbuch von Elise Gravel werden die Pilze ganz und gar drogenfrei anthropomorphisiert. Glotzend schauen sie als höchst lustige Gesellen vom Cover, wie in Erwartung der folgenden Seiten, auf denen die kanadische Illustratorin und Kinderbuchautorin von ihren Pilzexkursionen mit den eigenen Kindern erzählt.
Man kommt sich vor wie auf einer Schatzsuche, von der Natur für uns organisiert.
Ästiger Stachelbart, Hexenei und Satanspilz. Die Autorin mag alles, was merkwürdig ist. Und Pilze, das zeigt dieses Buch auf schöne Weise, sind zweifellos merkwürdig.
Sie sehen aus wie Wesen aus dem Weltraum.
Diese Weltraumwesen sind bekanntlich weder Pflanzen noch Tiere. Sie bilden ein eigenes Reich, zu dem Gravel über das sinnlich Erfahrbare kommt.
Sie können sogar ganz unterschiedlich riechen. Manche stinken fürchterlich und andere verströmen einen himmlischen Duft. In der Nähe meiner Waldhütte habe ich welche gefunden, die nach Ahornsirup riechen.
In dieser Pilzparade werden bekannte und eher unbekannte Arten vorgestellt. Hutpilzmorcheln, Röhrlinge, einige von 120.000 bislang klassifizierten. Oder auch Ziegenlippe, Habichtstacheling und der gemeine Klapperschwamm. Charmant führt dieses Buch durch ein faszinierendes Universum und holt Kinder in ihrer eigenen Welt ab, inklusive infantiler Pups- und Kackervergleiche, die geradezu zwingend sind. Tatsächlich werden Stäublinge in der Wissenschaft Wolfs Furz genannt, und die so schön klingende himbeerrote Hundsrute gilt als wahrer König der Stinker. So wandert dieses Buch mit vielen Seitenblicken durch die Welt der Pilze als eine erste Mykologie in leicht verständlicher Sprache. Hier erfahren wir, wie man einen Sporenabdruck selbst herstellt und dass der Schwefelporling nach Brathähnchen schmeckt. Und auch, dass es circa 30 Pilzsorten gibt, die im Dunkeln leuchten. So liefert dieses Buch allerlei Wissenswertes ebenso für die Vorlesenden, denn Hand aufs Herz, ist allgemein bekannt, dass Pilze besonders gut an Stellen wachsen, wo vorher ein Blitz eingeschlagen hat?
Fragt Jan Drees rhetorisch natürlich, also ich wusste es jedenfalls nicht. Sein erster Buchgeschenktipp passt für Kinder ab ungefähr 4 Jahren und kommt von Elise Gravel. Anne-Kathrin Häfner hat die Pilzparade aus dem kanadischen Französisch übersetzt, Tulipan Verlag, 18 Euro. Und falls Sie sich wie so viele zu Fans entwickeln sollten, im Januar erscheint bereits das nächste Buch von Elise Gravel bei Tulipan, Käferkolonne. Von Pilzen und Käfern kommen wir jetzt zu Blumen und Vögeln. Ich habe ja schon gesagt, da hat sich unbeabsichtigt ein Naturschwerpunkt in unsere Sendung geschlichen. Ute Wegmann hat zwei Bücher aus dem Leikamp Verlag mitgebracht, die sie als Paket empfiehlt. Und zwar stammen sie aus der Feder der französischen Autorin Emmanuelle Cussier-Lepetit, einer bekennenden Naturliebhaberin. Illustriert hat die Bücher ebenfalls eine Französin, Léa Maupetit. Ute Wegmann, auf den ersten Blick fällt einem schon das ungewöhnliche Hochformat auf. Wie sind diese beiden Bücher für Kinder ab 6 aufgemacht?
Genau, es gibt dieses schmale Hochformat in einer besonderen Farbkomposition. Es ist pastellig, aber es ist auch ein bisschen Neonfarben. Es hat eine Intensität und wir haben zum Beispiel in dem Band mit den Vögeln 37 heimische Vögel und dann gibt es eben 4 Kapitel. Im Garten, im Wald, auf dem offenen Feld, am Wasser. Und dazu gibt es erstmal eine Doppelseite, wo alle Vögel des jeweiligen Bereichs vorgestellt werden. Und es gibt ein Haiku. Und da möchte ich ein Haiku vorlesen, und zwar das am Wasser. Im Sommerregen werden die Beine des Reihers immer kürzer. Das ist von Matsuo Basho, einem japanischen Dichter aus dem 17. Jahrhundert. Und es gibt eben auf jeder dieser Doppelseiten zu Beginn ein wunderbares Haiku. Wenn wir jetzt weiterblättern, dann haben wir jeweils eine Doppelseite für jedes Tier. Links immer einen kleinen Infokasten, die lateinische Bezeichnung, Verhaltensweisen, Aussehen und Besonderheiten. Und auf der rechten Seite bildfüllend, in dem Fall den Vogel, Elster, Nachtigall, Waldkauz, Lachmöwe, nochmal mit weiteren konkreten Infos zu seinen Äußerlichkeiten.
Bücher über Blumen, Vögel, die gibt es ja jetzt regalmeterweise für Kinder genauso wie für Erwachsene. Was hebt denn diese Bücher von Leikamp heraus?
Also zum einen lesen wir so ganz kleine, schöne Informationen, kleine Geschichten, zum Beispiel, dass der Waldkauz sehr scheu ist, lesen wir, dass er lautlos fliegen kann, aber dass er mit den Ohren jagt und deswegen nicht jagen kann, wenn es regnet. Das sind einfach so ganz kleine, kurze Notizen. Bei dem Blumenbuch ist es mir dann nochmal so besonders aufgefallen. Es sind auch hier 37 heimische Blumen. Also wir haben die heimischen Vögel und die heimischen Blumen. Das ist das Besondere. Die Blumen sind geordnet nach Jahreszeiten übrigens bei dem gleichen Aufbau. Und auch da liest man einfach so kleine, besondere Details. Zum Beispiel, dass man Kornblumen essen kann, dass die Kalahoch giftig ist und aus Südafrika kommt. Dass der Klatschmohn mal verschwunden war und sich nun aber den Pestiziden angepasst hat, ist die Frage, ob das gut ist oder schlecht. Dass das Löwenmäulchen überall wächst, sogar in Steinspalten und so weiter. Und so gibt es einfach ganz viel zu entdecken und zu lernen. Und ich habe so gedacht, wie oft sehe ich Menschen, die in Blumenläden stehen und wissen einfach nicht, wie sie die Blumen benennen sollen. Wenn man diese beiden Bücher kennt, dann kann man nachher in den Blumenladen gehen und kann sagen, ich hätte gerne Chrysantheme, ich hätte gerne Löwenmäulchen. Und man kann auch die Vögel entdecken in der Natur. Das ist toll.
Und wenn man nicht rausgehen will, kann man sich diese tollen Bücher angucken.
Genau.
Ute Wegmann legt zwei einfallsreich gestaltete Sachbücher für Kinder unter den Baum. Magie der Vögel und Magie der Blumen von Emmanuelle Cussier-Lepetit und Léa Maupetit. Marie Gamilschek hat die Texte aus dem Französischen übersetzt. Der Leikamp Verlag empfiehlt die Bücher ab 6 Jahren. Sie kosten jeweils 18,50 Euro. Und es geht immer noch weiter mit Tieren, sogar mit einzigartigen Tieren. Die trägt das Buch von Philip Bunting im Titel. Philip Bunting ist ein sehr produktiver Autor und Illustrator, dessen Bücher in 25 Ländern erschienen sind. Er ist Engländer, lebt aber mit seiner Familie am Meer im sonnigen Australien, was ja für seine außergewöhnlichen Tiere berühmt ist. Vielleicht ja daher sein Interesse für die Fauna und für deren Namen. Jan Drees stellt Philip Buntings Lexikon einzigartiger Tiere vor.
Für einen Menschen, der keine Bildung in Naturgeschichte erfahren hat, ist ein Spaziergang auf dem Land oder am Strand wie der Besuch einer Galerie, in der 90% der wundervollen Kunstwerke mit der Vorderseite zur Wand aufgehängt wurden, sagte der englische Biologe Thomas Huxley im 19. Jahrhundert. Mit dieser schönen Analogie eröffnet Philip Buntings Kinderlexikon. Es lädt dazu ein, zahlreiche höchst wundersame Tiere kennenzulernen, die Kunstwerke also umzudrehen, damit die Kleinsten erfahren, was sich hinter Buckelzirpe, Axolotl oder Pfeilgiftfrosch verbirgt.
Wie der Name schon sagt, ist dieser kleine Frosch giftig. Er gehört sogar zu den allergiftigsten Tieren der Erde. Obwohl so ein Fröschchen nur etwa so groß wie eine Büroklammer wird, kann sein Gift 10 erwachsene Menschen töten. Es hat deshalb nur einen einzigen Feind, eine kleine Natter, deren Bauch ebenfalls gelb ist.
Als Phyllobates terribilis wird der Pfeilgiftfrosch auf Latein bezeichnet und weil sich das kein Kind merken kann, schlägt das Lexikon einzigartiger Tiere stattdessen den wesentlich lustigeren Namen Quack mir das Lied vom Tod vor. Jedes der hier vorgestellten 56 Tiere wird für die junge Leserschaft umgedichtet. Und vielleicht kann man ahnen, wer mit Einhornus Mobidicus gemeint ist oder mit Glucus Perücus, so bezeichnet werden hier der Narwal und das turpierte Seidenhuhn.
Die fabelhaften Tiere, die du in diesem Buch kennengelernt hast, gibt es einfach, genau wie dich und mich. Sie müssen uns gar nichts beweisen. Sie leben gemeinsam mit uns auf dieser wunderbaren Erde und erinnern uns daran, dass jede und jeder von uns einzigartig ist, egal ob Mensch oder Tier.
So schließt dieses Buch 80 Seiten später, nachdem vorgestellt wurde, das Erdferkel, umgetauft zum Buddelschweinibangii, der Fetzenfisch, Zwerg Drago Oceanicus und die Watschla Romantica, also Eselspinguine, die dafür bekannt sind, dass deren Männchen Steine aufheben, um sie ihrer auserwählten Pinguindame anzubieten. Viel Quatsch zur Unterhaltung, vergnüglich will dieses Lexikon sein mit allerlei kuriosen Fakten, sodass nicht nur die pseudolateinischen Tiernamen im Gedächtnis bleiben, sondern auch Informationen wie die über den antarktischen Eisschild. Er besteht zu 3% aus gefrorenem Pinguinurin, immerhin leben die Watschla Romantica Tiere seit nunmehr 30 Millionen Jahren in der südlichen Polarregion. Allein aufgrund erheiternder Geschichten wie dieser lohnt sich das empfehlenswerte Lexikon der einzigartigen Tiere, das vor wenigen Wochen im Hamburger Carlsen Verlag erschienen ist.
Jan Drees legt Kindern ab 4 das Lexikon einzigartiger Tiere von Philipp Banting unter den Baum. Eva Sixt hat es aus dem Englischen übersetzt, es kostet 16 Euro. Ute Wegmann hat jetzt noch ein ungewöhnliches Wesen dabei. Ein Tag im Leben einer Fee heißt das Bilderbuch. Geschrieben und illustriert hat es der Franzose André Bouchard. Er war Werbefachmann, zeichnet jetzt für Presse- und Verlagswesen. In Frankreich liegt eine ganze Bibliothek seiner Bilderbücher vor, erschienen bei den renommierten Éditions du Seuil in der Reihe Seuil Jeunesse. Bei uns ist nur ein Buch von André Bouchard lieferbar und das ist eben Ein Tag im Leben einer Fee. Ute Wegmann, Sie haben uns da ja keine klassische Geschichte über so ein ätherisches Feenwesen mitgebracht. Was erzählt André Bouchard?
Das ist ein Bilderbuch über die emotionalen Höhen und Tiefen einer Freundschaft und zwar durchlebt an einem Nachmittag. Und letztendlich stellt sich die Frage, wie gut kenne ich eigentlich meine beste Freundin? Und wenn man noch weitergehen will, kann man sogar noch sagen, was bewirkt Macht. Mich konnten Leute schon immer verblüffen und faszinieren, die zaubern können. Ich glaube, deswegen habe ich auch gleich auf dieses Buch gegriffen und war total angetan von dem kleinen Mädchen im Feenkostüm, die ihre Freundin im Park trifft und irrsinnig stolz ist auf Kleid und Zauberstab. Margot heißt sie und sie schlägt vor, dass die beiden spielen, sie sei eine mächtige Fee, die alles verwandeln kann. Die Freundin ist neidlos sofort einverstanden und so stehen die beiden also im Park und sie will einen Stuhl in einen Kürbis verwandeln. Simsalabim, und sie kann es nicht fassen, es hat geklappt, der Stuhl ist ein Kürbis. Die Freundin lacht und dann beginnt der Kürbis sich merkwürdig auszubreiten und beginnt sogar Margot fast zu verschlingen, woraufhin die Freundin immer sagt, du musst was machen und dann verzaubert sie ihn in einen Kinderwagen. Aber was für ein olles, ekliges, defektes, altes Ding. Aber Margot kommt auf den Geschmack. Der Kinderwagen soll jetzt eine Kutsche werden und die fetten Tauben, die so rumlaufen und im Park rumpicken, die werden Ritter. Aber es klappt wieder nicht so gut. Die Ritter sind nämlich trottelige Trolle mit haarigen Füßen und Riesennasen, die dann mit dem Kinderwagen abhauen. Die Freundin schmeißt sich auf den Boden, lacht sich kaputt und plötzlich wird aus dem Spiel ernst. Margot ist sauer auf die Freundin, verwandelt sie in eine Kröte. Das tut ihr aber sofort leid und dann will sie das rückgängig machen. Der Zauberstab funktioniert nicht mehr und in ihrer Verzweiflung, in ihrem Zorn zerstört sie ihn. Was nun? Margot nimmt die Kröte und setzt sich in, ich weiß nicht, es ist ein Bus oder eine Bahn und fährt natürlich zum Elternhaus ihrer Freundin, nimmt allen Mut zusammen, steht vor der Tür und eine Frau mit dem Namen Potter, was nicht unbedingt notwendig gewesen wäre, sagt, es reicht jetzt, Hermine, hör auf, deine Freundin zu ärgern. Und da löst sich die ganze Spannung auf. Es ist eine Riesenüberraschung und so eine charmante, witzige Wende in der Geschichte, dass die völlig überrumpelte Margot in dieses Zauberhaus geraten ist, hat sie überhaupt nicht geahnt und dass sie einer echten Zauberin begegnet. Da kann sie vor lauter Erstaunen gar nichts mehr sagen und ist auch noch nicht mal verärgert über die Freundin. Also das ist einfach so überraschend gewesen, als ich das gelesen habe. Und dann natürlich einfach, muss man sagen, brillant gezeichnet.
Ja, sagen Sie mal, André Bouchard ist ja Autor und Illustrator. Wie hat er das illustriert, das Leben einer Fee?
Also er hat in dem Park nur so einzelne Elemente auf weißen Grund gesetzt. Wir haben immer die einzelnen Bäume und die Menschen. Das meiste ist schwarz-weiß in einer Stricheltechnik. Und dann gibt es eben diese wirklich opulente, großartige Doppelseite, wenn Margot mit der Kröte auf dem Schoß in der Bahn oder in dem Bus sitzt. Und das alles ist schwarz-weiß gestrichelt. Die ganzen Erwachsenen, die sehr verrückt aussehen. Also man weiß eigentlich gar nicht, wer ist eigentlich verrückter, die Fee im Kostüm mit der Kröte oder der ganze Rest der Gesellschaft. Also alles ist schwarz-weiß, nur die beiden sind im Bund. Das heißt, er fokussiert immer mit so ein bisschen Farbe und hält aber sonst alles eher in einer schwarz-weißen Stricheltechnik.
Ute Wegmann setzt also eine Fee unter den Tannenbaum. André Bouchards Bilderbuch »Ein Tag im Leben einer Fee«. Andreas Illmann hat es aus dem Französischen übersetzt. Es ist im Schallzeit Verlag erschienen, eignet sich für Kinder ab 4 Jahren und kostet 15 Euro. Vielen Dank, Ute Wegmann, für alle Buchtipps, die Sie mitgebracht haben.
Gerne.
Ich habe auch noch ein Weihnachtsbuch dabei. Im Mittelpunkt steht wiederum ein Tier, ein kleiner Hund, den die Autorin Emma Thompson so beschreibt.
An Jim war nichts Glamouröses. Er hatte eine kahle Stelle am linken Vorderbein und schief sitzende Ohren. Ihn umwehte ein herber Geruch und sein eines Auge tränte, weshalb er kaum etwas damit sah.
Jim wird wegen seines struppigen Fells auch mal mit einem Wischmopp verwechselt und so ist es ein großes Glück für ihn, dass er eines Tages durch Zufall zum Museumshund wird, im South Kensington Museum in London, dem heutigen Victoria und Albert Museum. Diesen Hund Jim und seinen Besitzer, den Museumsdirektor Henry Cole, die hat es Ende des 19. Jahrhunderts wirklich gegeben. Aber die Geschichte dieses Buches, Jims brillante Weihnachten, die hat Emma Thompson den beiden angedichtet. Und zwar kommt darin Henry Cole als einer der ersten auf die Idee, gedruckte Weihnachtskarten zu verschicken, um möglichst viele Menschen mit seiner Post beglücken zu können. Und wer liefert diese Post dann aus? Natürlich Jim. Eine Karte sogar an Königin Victoria persönlich. Bei seinem Besuch im Buckingham Palace entdeckt Jim dann etwas, das sein Leben verändern könnte. Ein Monokel oder wie er sagt, ein Brill. Jim ist nämlich ein großer Leser. Er hat früher alle Sorten von Büchern gelesen, aber sein eines gutes Auge, das lässt ihn jetzt langsam im Stich. Naja, und ich löse das jetzt natürlich nicht auf, sondern ich sage nur, das Weihnachtsfest wird für Jim ein ganz besonderes. Und warum lohnt es sich, dieses Buch unter den Baum zu legen? Die Geschichte von Emma Thompson, die finde ich warmherzig und witzig erzählt. Aber das eigentlich Großartige im Buch, das sind die Illustrationen von Axel Scheffler. Zum einen hat er diesem kleinen Hund Jim einen so wachen, einen so pfiffigen Gesichtsausdruck gegeben, dass man wirklich denkt, der spaziert jetzt jeden Moment aus dem Buch. Und auch in den anderen Bildern, da passiert wahnsinnig viel. Da kann man sich lange, lange in die klugen und witzigen Details vertiefen. Also, wer noch eine Weihnachtsgeschichte für Kinder ab ungefähr 6 Jahren sucht, dem seien von mir Jims brillante Weihnachten ans Herz gelegt. Autorin Emma Thompson, Illustrator Axel Scheffler, Verlag Belz und Gelberg, Preis 17 Euro. Und jetzt folgt unser literarischer Adventskalender. Meine Kollegin Stefanie von Oppen hat heute das Türchen bestückt. Dahinter auch ein Kinderbuch.
Adventskalender. Ich bin Stefanie von Oppen, Redakteurin bei der Lesart bei Deutschlandfunk Kultur. Ich verschenke dieses Jahr das Bilderbuch »Irgendetwas, irgendwann« von Amanda Gorman. Darin geht es um einen kleinen schwarzen Jungen, der beobachtet, wie achtlos viele Menschen mit der Welt umgehen. Sie hinterlassen überall ihren Müll und wirken selbst völlig resigniert. Irgendwann wird ihm klar, dass, wenn alle so weitermachen, die Welt zerbricht. Und so fängt er an, etwas zu tun. Einfach jetzt und nicht erst irgendwann. Er beginnt, den Müll aufzusammeln. Als es regnet, kommt ein Mann im Rollstuhl und hält ihm einen Schirm über den Kopf. Ein kleines Mädchen schenkt ihm eine Pflanze. Und siehe da, er findet Verbündete und aus einem unwirtlichen Ort wird ein Garten der Hoffnung. Mit Blumen, Früchten, Insekten. Amanda Gorman ist berühmt geworden durch ihr beeindruckendes Gedicht, das sie zur Einführung des US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden rezitiert hat. Die 25-jährige Lyrikerin engagiert sich auch als politische Aktivistin gegen Rassismus. Mit diesem Buch hat sie einen sehr schönen Weg gefunden, schon kleine Kinder für ihre Umwelt zu sensibilisieren und ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass sie nicht hilflos sind, sondern mit ihren Möglichkeiten etwas tun können für eine bessere Welt. Der schlichte Text wird begleitet durch farbintensive, collagenhafte Bilder von Christian Robinson. Sie geben der Geschichte eine besondere Ausdrucksstärke. Ich schenke das Buch meinem kleinen Neffen Simon. Er denkt gerne über das Leben nach und ist viel draußen unterwegs und gärtnert leidenschaftlich. Ich freue mich schon jetzt, mit ihm über dieses, ja, philosophische Buch ins Gespräch zu kommen. Irgendetwas, irgendwann von Amanda Gorman, wurde von Marion Kraft und Daniela Seel übersetzt. Erschienen ist es bei Hoffmann und Campe.
Stefanie von Oppen mit unserem 16. Adventskalender-Türchen. Christian Robinson hat das Kinderbuch von Amanda Gorman illustriert. 16 Euro für Kinder ab 4. Alle unsere Empfehlungen für Bücher für junge Leserinnen und Leser können Sie auch in der DLF-Audiothek-App hören. Am Mikrofon war Dina Netz. Ich wünsche Ihnen wenig Vorweihnachtsstress und einen ganz, ganz schönen dritten Advent.